Wir wollen uns alle ganz herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen zum Gottesdienst. Schön, dass wir hier zusammen sein können. Wir haben Familiengottesdienst heute, denn es gibt einen Schulanfang. Die Schulanfänger dürfen in der ersten Reihe sitzen, ganz toll. Kinder sind unter uns, Gäste sind unter uns. Seid alle ganz herzlich willkommen. Am Anfang wollen wir ein Lied zusammen singen, das Lied Nummer 259. Liebster Jesus, wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören. 259.
Lieber Herr Jesus, wir sind hier zusammengekommen, wie wir schön gesungen haben, um auf dein Wort zu hören. Wir möchten dir danken, dass dein Wort überhaupt an uns ergeht, dass du uns etwas zu sagen hast in diesem uralten Buch, in deiner heiligen Schrift. Bitte, lieber Herr, schließ es uns auch heute auf. Du weißt, dass die Kinder und die Erwachsenen zusammen sind. Du kannst es schenken, dass jeder etwas für sich lernen kann aus dieser Stunde, aus deinem guten Wort. Segne uns bitte jetzt, wenn wir so zusammen sind. Wir möchten dir danken, dass du uns lieb hast, dass du mit uns sprichst, dass du etwas für uns vorbereitet hast. Und nun erbitten wir deinen Segen für diese Stunde, für den Bruder, der uns dein Wort sagt, und für uns alle, die wir hier zusammen sind. Amen.
Amen. Ja, es ist ein besonderer Sonntag. Morgen beginnt für viele ein neuer Lebensabschnitt. Die in die Schule kommen oder die in die nächste Klasse versetzt werden oder auch die, die die Schule abgeschlossen haben, eine Lehre beginnen oder ein Studium. Lernen gehört zu unserem Leben. Der Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Wir alle sind Lernende. Ich habe mal gelernt, Lernen ist wie Schwimmen gegen den Strom und wer damit aufhört, treibt zurück. Da fiel mir das Lied ein von Margret Birkenfeld, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Also wir sind angehalten, ständig zu lernen, nicht aufzuhören damit. Und Herr Jesus ist eigentlich unser Lehrer. Das heißt in Matthäus 5, Vers 2, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Es ist gut, wenn wir unter das Wort Gottes kommen, auch an diesem Sonntag. Sonntagsschule ist auch wichtig für unsere Kinder, für die Kleinen und auch für die Großen. Und in der Sonntagsschule lernen unsere Kinder auch etwas und deshalb wollen sie uns jetzt ein Lied vortragen. Ja, ein herzliches Dankeschön den Kindern und den Kindermitarbeitern für den Vortrag dieses Liedes. Wir haben sicher gemerkt, einige haben dieses Lied mitgelesen, andere, die noch nicht so weit waren, die mussten den Text auswendig lernen. Ja, gut, dass wir lesen können, gut, dass es das gibt. Unter dem Schirm des Höchsten, da bin ich geborgen, Tag und Nacht. Unter dem Schirm des Höchsten, da bin ich geborgen, Tag und Nacht. Ob du schlau bist, ein Genie, oder meinst, du schaffst es nie. Vielleicht kannst du es nicht verstehen. Ja, damit wir verstehen, ist es gut, wenn wir lesen, lernen und natürlich auch rechnen und schreiben. Dafür ist die Schule gut und wichtig. Ja, ein Neuanfang. Heute bzw. morgen, ich hatte schon erwähnt, die Schule, ein neues Schuljahr oder Studium. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. So wurde es mir früher gesagt, bevor ich in die Schule kam. Pass mal auf, dann pfeift es aus einem anderen Ton. Und ich hatte so richtig Angst davor. Ja, was wird das sein? Und die Zuckertüte oder die Schultüte, die sollte mir dann an den Beginn etwas versüßen. Ich habe mal eine hier aufgestellt, sie steht am Rand, denn immer noch steht bei uns nicht die Schultüte im Mittelpunkt, sondern das Kreuz und das Wort Gottes. Und meine Eltern, die haben, oder Großeltern auch von früher erzählt, ja, wie sie sich verhalten mussten, da hieß es eben stille sitzen, Ohren spitzen. Hände falten, Schnabel halten, Kopf nicht drehen, mich ansehen, also nicht mich, sondern den Lehrer. Dann saßen sie halt da, durften nicht den Nachbarn gucken, da wurde nicht geschlunzt und abgeguckt, sondern sie waren ganz Ohr, es wurde auch nicht geschwatzt. Ja, und dann wurde auch immer erzählt, naja, und wenn man halt diese Verhaltensregeln nicht befolgt hat, da hatte der Lehrer einen Rohrstock und da gab es auch schon mal ein paar auf die Finger oder ein paar hinten drauf. Das war so gängige Praxis. Ja, gut, dass es das zu meiner Zeit schon nicht mehr gab. Gut, hatte ich gedacht. Aber dann habe ich auch ganz andere Erfahrungen gemacht, dass doch manche Lehrer doch zu Gewalttätigkeiten neigten, wenn ihnen halt die Sicherung durchbrannte. Ja, das war schade. Verstöße wurden geahndet und vor allen Dingen natürlich das, was hier Max und Moritz veranstaltet haben, Lehrer Lempes Pfeife mit Schießpulver zu präparieren, das war schon ein ganz übler Streich. Und sie wurden dafür ja auch ganz toll bestraft. Ja, wie war das denn nun mit dem Herrn Jesus? Ging der in die Schule? Hatte der sowas auch? Wir wollen uns einige Verse lesen aus Lukas 2, Vers 39. Da heißt es, das ist also unmittelbar der Text, nachdem seine Eltern aus Ägypten zurückgekommen waren. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie nach Galiläa zurück, in ihre Stadt Nazareth. Das Kindlein aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und seine Eltern gingen alljährlich zum Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war und sie nach Jerusalem hinaufgingen nach der Gewohnheit des Festes und die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der Knabe Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, erstaunten sie. Und die Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns also getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist das, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen, und Jesus nahm zu an Weisheit und an Größe und an Gunst bei Gott und den Menschen. Ja, es sind die ersten Worte, die uns hier von dem Herrn Jesus überliefert werden. Seine ersten Worte, die wir lesen können in der Bibel, die sind diese, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist. Ja, es ist hier der Bericht zwischen der Geburt und der Taufe, Matthäus und Lukas. beginnen ja jeweils mit der Geburt. Markus und Johannes beginnen ihre Berichte mit der Taufe. Es ist ein sehr wertvoller Bericht über die Kindheit Jesu, eigentlich der einzige. Und er beschreibt so unseren Herrn als Kind von 12 Jahren. Und die Eltern Jesu, Maria und Josef, die gingen also alle die Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Eine Wallfahrt, die vorgeschrieben war, in 2. Mose 23, Vers 14 heißt das, dreimal im Jahre sollst du mir ein Fest feiern, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du beobachten. 7 Tage sollst du ungesäuertes essen, so wie ich dir geboten habe. Zur bestimmten Zeit im Monat Abib, denn im selben bist du aus Ägypten gezogen. Dreimal im Jahr sollen deine Männlichen vor dem Angesicht des Herrn Jehova erscheinen. Ja, aber es ging hier die ganze Familie mit Frau und Kind, die zogen also nach Jerusalem. Von Nazareth waren es also 3 Tagesreisen und Maria und Josef, die gingen trotzdem jedes Jahr zum Fest nach Jerusalem. Das Fest dauerte 7 Tage, 3 Tage hin, 3 Tage zurück. Die Familie war also mindestens 13 Tage von zu Hause weg. Und Lukas schildert auch Maria und Josef als besonders eifrige Juden, sehr fromm und gottesfürchtig, wie man damals gesagt hätte. Sie liebten das Gesetz und nahmen es als Weisung und taten mehr, als das Gesetz verlangte. Lukas beschreibt das Elternhaus, in welchem Jesus aufwuchs, als ein gutes, gläubiges Elternhaus. Jesus war 12 Jahre alt. Er brauchte eigentlich das Gesetz des Mose noch nicht erfüllen. Erst mit 13 Jahren wurde und wird ein Jude gesetzespflichtig, ein Sohn der Pflicht, Bar Mitzwa. Und das wurde und wird auch heute noch gefeiert. Vermutlich freute sich die Familie schon auf das Fest. Und Maria und Josef nahmen ihren Sohn schon vorher mit, um ihn auf seine bevorstehenden Pflichten vorzubereiten. So wie etwa die Kinder immer mal unter uns sind zum Familiengottesdienst oder auch als Zuschauer beim Mahl des Herrn, um schon mit hineingenommen zu werden auf das, was später mal auf die Zukunft, wo sie teilnehmen werden. Ja, vom Aufenthalt in Jerusalem berichtet also Lukas nichts. Und erst auf dem Rückweg, da wird es aufregend. Ja, also gehen wieder nach Hause und die Eltern machen sich wahrscheinlich auch keine Sorgen. Auf dem Tagesmarsch stellen sie fest am Ende, dass Jesus in der Reisegruppe fehlt. Die ganze Dorfgemeinschaft, die wanderte eben zusammen. Wahrscheinlich die Kinder zusammen, die Frauen und die Männer zusammen. Wie man es auch heute bei Spaziergängen sehen kann, dass sich so Gruppen bilden, die einander gleiche Interessen haben. Ja, da war es gut, mal mit Freunden und Verwandten sprechen zu können, sich intensiv auszutauschen. Ja, und dann wird es dunkel und dann vermissen sie ihn. Und sie suchen ihn und sie fanden ihn nicht. Was für eine Nacht wird es gewesen sein für die beiden? Sie konnten ja nichts tun, haben sich erstmal zur Ruhe begeben. Vielleicht haben sie auch intensiv gebetet, dass Gott ihren Sohn wohlbehalten möge. Ganz gleich, wo er sich auch befindet. Ja, was tun? Dann geht es halt eben nochmal zurück nach Jerusalem. Und das war wieder ein Tagesmarsch. Da kamen sie wieder erst abends an und hatten vielleicht nochmal eine 2. Nacht vor sich, voller Ungewissheit und Sorge. Und dann suchen sie in der Stadt 3 Tage lang. Und erst am 3. Tag fanden sie ihn. Im Tempel. Eigentlich ist es erstaunlich, warum sie dafür 3 Tage brauchten. Wenn wir vielleicht unsere Kinder vermissen, wo würden wir sie suchen? Ja, ich glaube kaum, dass ich vielleicht mit einem kleinen Kind, wenn ich es suche, zuerst in die Gemeinde gehe und dort das Kind suche. Ich würde alle möglichen Plätze aufsuchen. An die Gemeinde, hier an diesem Raum, dieses Haus, würde ich vielleicht zuletzt denken. Ja, aber wegen des Tempels waren sie ja nach Jerusalem gezogen. Was will Lukas damit sagen? Warum baut er jetzt diese Spannung auf? Und warum gehen die Eltern nicht sofort in den Tempel? Waren ihnen Jesu Neigungen so fremd? Und dann berichtet auch Lukas nicht von dieser Wiedersehensfreude, die man erwarten könnte, dass die Eltern tränenüberströmt ihren Sohn umarmen. Endlich haben wir dich wieder. Was für eine Freude. Nein, sondern er berichtet vom Entsetzen der Eltern. Denn sie finden ihren Sohn Jesus inmitten der Lehrer und nicht etwa zu ihren Füßen, so wie es heißt, der Apostel Paulus saß zu den Füßen Gamaliels und lernte, studierte. Nein, er war inmitten der Lehrer. Jesus hört den Lehrern zu und fragte sie. Und dann heißt es, und alle, die ihm zuhörten, wunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Ja, Jesus, der Junge vom Lande, noch nicht religionsmündig, diskutiert anscheinend gleichrangig mit den Gelehrten in der Hauptstadt. Man kann davon ausgehen, dass Jesus eine solide Schulbildung hatte und des Lesens, Schreibens und Rechnen mächtig war. Das religiöse Familienleben hatte also auch seine Frucht getragen, reichliche Frucht. Mehr noch, Lukas schildert Jesus als eine Art Wunderkind. Ich denke daran, dass manche Kinder auch als Wunderkind angesehen wurden. Mozart zum Beispiel hat mit 8 Jahren schon fast perfekt das Piano beherrscht und er hat schon komponiert. Und damals erstaunten sehr viele darüber, was wird aus diesem Kind wohl werden. Und es wurde ein großer Musiker. Und auch hier wundern sich die Zuhörer über seinen Verstand. Maria aber war nicht voller Bewunderung. Sie ist entsetzt und stellt Jesus eine Frage, die auch zugleich ein Vorwurf ist. Mehr eine rhetorische Frage. Mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ja, das glaube ich, dass sie Schmerzen hatten. Seelische Schmerzen. Dass sie gelitten haben, vielleicht auch nicht schlafen konnten in der Nacht. Lukas lässt hier Maria sprechen und nicht etwa Josef, den Haushaltsvorstand. Und die Mutter, die hat ja auch meistens die engere Bindung an die Kinder. Sie hat ihn ja in ihrem Leib getragen und die Schmerzen und die Arbeit und die Sorgen mit ihm gehabt. Ja, und wir sollten eigentlich erwarten, dass der 12-jährige Jesus für solche Schmerzen Verständnis hat. Dass er sagt, ja, tut mir leid, entschuldigt bitte. Schließlich hat er vor der Rückreise nicht um Erlaubnis gefragt, in Jerusalem zu bleiben. Ja, er hat sich ja noch nicht mal abgemeldet. Hätte er doch machen können. Hört mal, geht voraus, ich bleibe noch ein paar Tage hier. Und da ist Marias Frage doch wirklich sehr milde. Das erinnert mich an ein eigenes Erlebnis. Es war 1962, war 11 Jahre alt. In der 5. Klasse, da sagten meine Schulkameraden, heute ist ein Fußballspiel im Ernst-Zellmann-Stadion, dem heutigen Sportforum. Spielt die Nationalmannschaft der DDR gegen die Mannschaft der GSSR. Kommst du mit? Ich war noch nie beim Fußball, das hat mich interessiert. Jawohl, ich kam mit. Ich weiß nur, dass die DDR verloren hat, 0-2. Und dass ich sehr spät erst wieder zu Hause war. Es war schon 8:15. Ich hatte keine Nachricht hinterlassen. Ich brauchte nicht mehr in den Hort gehen. Ich hatte den Schlüssel, aber ich hätte ja schreiben können, liebe Eltern, kann sein, es wird etwas später. Macht euch keine Sorgen, wir sind zum Fußball. Ich hatte keine Ahnung, wie lange so ein Fußballspiel dauert und wie beschwerlich und langwierig der Rückweg sein könnte von Reichenhain. Ja. Meine Eltern waren natürlich auch nicht erfreut. Sie waren nicht mal zu Hause, als ich zu Hause ankam, sondern sie waren unterwegs und haben mich gesucht. Dann kamen sie später und machten mir schwere Vorwürfe. Jawohl, und sie hatten recht. Schämend musste ich eingestehen, ich habe in keiner Weise an meine Eltern gedacht. Heute wird es einfacher sein. In dem Alter von 11 Jahren, da haben die meisten Kinder schon einen beweglichen Funkfernsprechgerät, kurz Handy genannt. Das ist eigentlich die deutsche Aussprache, sagt keiner mehr. Da wird kurz angerufen, wo bist du? Wir machen uns Sorgen. Ja, zu diesen Zeiten hatten das seine Eltern auch nicht. Es wird allgemein abgeraten, Kindern schon frühzeitig ein Handy zu geben, aber die meisten Eltern tun es doch. Eben auch in Sorge darum, wie geht es meinem Kind? Mich kann es jederzeit anrufen, wenn es in Notsituationen ist. Eine gute Sache. Ja, was sagt Jesus? Warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Er entschuldigt sich nicht, im Gegenteil, er macht seinen Eltern noch Vorwürfe und sagt, das hättet ihr doch eigentlich wissen müssen. Nach all dem, was ihr mit mir erlebt habt, zu meiner Geburt, wie Gott gehandelt hat, habt ihr alles vergessen? Könnt ihr euch nichts merken? Ja, diese Antwort reißt uns natürlich aus allen Überlegungen und löst auch die Spannung. Es ist das erste Wort Jesu, wie ich schon sagte, was er überhaupt von sich gegeben hat. Und wir merken auch hier, Jesus hat eine unmittelbare Beziehung zu Gott als zu seinem Vater. Und Jesus gehorcht Gott mehr als den Menschen. Maria sagt, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und was sagt Jesus? Na, ich muss doch in dem sein, was meines Vaters ist. Wer heute mit dem Evangelium vertraut, verstehen sofort. Maria sagt, Vater und mein Josef. Jesus sagt ebenso, Vater und mein Gott, seinen Vater im Himmel. Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Meint Jesus den Tempel damit, das Haus Gottes? Oder meint er Gottes Wort und Gesetz, über die er mit den Schriftgelehrten diskutiert hat und in dem er geistlich zu Hause ist? Meint er seine besondere Berufung durch Gott? Seine Antwort, die fasst wohl all dies zusammen. Und dann schreibt Lukas weiter, Maria und Josef verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Jesu Wirken, Tod und Auferstehen waren ihnen ja noch verborgen. Aber auch wir, die wir davon wissen, müssen erstmal unsere eigenen Vorstellungen beiseite lassen und auf die Worte Jesu achten, die uns betroffen machen, die wir nicht verstehen oder die uns ärgern. Oder wir ärgern uns vielleicht auch über unsere Kinder, wenn sie uns Antworten geben, die gar nicht so mit dem übereinstimmen, was wir von ihnen denken oder was wir von ihnen erhoffen. Vielleicht ist es uns dann geschenkt, mehr zu verstehen, mit Jesus beim Vater zu Hause zu sein. Die Erzählung endete versöhnlich. Jesus ging mit seinen Eltern zurück nach Nazareth und war ihnen untertan. Ja, er war ein gehorsamer Sohn. Er folgte seinen Eltern, wie wir so schön sagen. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Diese Bemerkung, die kennen wir schon aus der Weihnachtsgeschichte, als Maria alles in ihrem Herzen behielt, was die Hirten ihr berichteten. Und hier erwähnt Lukas das zweite Mal Marias Verhalten. Sie behielt alles in ihrem Herzen. Ja, nachdem nun Lukas die eigentliche Heimat Jesu in der Nähe Gottes kurz hat aufleuchten lassen, lässt er ihn in sein menschliches Zuhause nach Nazareth zurückkehren. Er beschreibt damit unnachahmlich schön dasselbe, was später die Theologen in eine kurze Formel fassten. Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Er ist wahrer Gott, er war in dem, was seines Vaters ist, und er war wahrer Mensch bei seinen Eltern in Nazareth und war ihnen untertan. Jesus ging auch irgendwann in die Schule, hatte Unterricht bei Vater oder Mutter. In 2. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, da schreibt Paulus an Timotheus, indem ich mich erinnere des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst wohnte in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin aber überzeugt, auch in dir. Diesen Glauben, den die Großmutter an Timotheus weitergab und auch die Mutter weitergab. Vielleicht ist es auch so gewesen, dass Maria ihren Sohn Jesus und seine Brüder zu Hause unterrichtet und gelehrt hat. Vielleicht waren sie auch in der Synagoge in Nazareth beim Rabbiner und haben dort Lesen und Schreiben gelernt. Hier in unserer Breiten, da konnten zu damaliger Zeit nur ganz wenige Menschen. Eigentlich konnte gar keiner lesen und schreiben. Die Druiden, die hatten 16 Stäbe, das waren Runen, mit denen haben sie die Zukunft vorhergesagt. Und ganz wenige Auserwählte, die aus dem Römischen Reich kamen, waren des Lesens und Schreiben mächtig. Später dann zu Luthers Zeiten wurde die Volksschule eingeführt, aber viele unterrichteten immer noch ihre Kinder zu Hause. Von Goethe lesen wir zum Beispiel vor 250 Jahren, Er wurde zu Hause unterrichtet vom Vater, seine Geschwister auch, und dann baute der Vater das Haus um und da wurden die Kinder zu Freunden gegeben und in die öffentliche Schule. Und er schreibt Goethe darüber, über diese Zeit, dieser Übergang hatte manches Unangenehme, denn indem man die bisher zu Hause abgesondert, reinlich, edel, obgleich streng gehaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschöpfen hinunterstieß, so hatten sie vom gemeinen, schlechten, ja niederträchtigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Waffen und aller Fähigkeit ermangelten, sich dagegen zu schützen. Ja, also die Zeiten haben sich nicht geändert. Vor 250 Jahren war es noch genauso. Da haben dann die Kinder aus der Schule so manches Gemeine, so manche Redensarten mitgebracht, die die Eltern nie in den Mund genommen haben. Und Eltern wundern sich darüber, was wird aus meinem Kind? Und gut, wenn wir unsere Kinder darauf vorbereiten, wenn wir sie geistlich auch darauf vorbereiten, wenn wir sie auch in unsere Gebeten einschließen, dass sie geschützt, dass sie gefeit sind gegen dieses Gemeine, gegen dieses Niederträchtige, wie Goethe schreibt, und das muss jeder von uns erleiden oder hat auch schon erlitten. Ja, es ist geboten, auch Lehrer, Dozenten, Ausbilder anzuerkennen als Autoritäten. Ich musste früher mal nachsitzen, ja, nicht nur einmal, es war mehrmals, wegen irgendwelcher Vorkommnisse, meistens irgendwas nicht gemacht, Hausaufgaben nicht gemacht. Und dann hatte ich gemerkt, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Da kam man meistens in ein leeres Zimmer, da war ein Lehrer drin, der hatte eine Freistunde und dann habe ich dort auch meine Hausaufgaben gleich gemacht. Und da habe ich gemerkt, aber hier kann ich auch mal fragen. Das habe ich mir dann getraut und habe mal vorsichtig angefragt, ich hätte da mal eine Frage. Und da habe ich gemerkt, Einzelunterricht beim Fachlehrer. Und das war auch noch ein sympathischer Lehrer, sympathischer als meine Klassenlehrerin. Das habe ich genossen, da habe ich mich so richtig gefreut über diese Nachsitzstunde. Natürlich war es gegenüber meiner Klassenkameraden eine Demütigung. Edge, wir gehen nach Hause, du musst da bleiben. Ja, das war eigentlich auch beabsichtigt von der Schule, ein pädagogisches Erziehungsmittel. Lernen ist auch keine Altersgrenze gesetzt. Von Karl dem Großen heißt es, dass er erst im Erwachsenenalter lesen und schreiben lernte. Er hatte seine Berater, das waren Gelehrte, die haben eigentlich diese Arbeit für ihn erledigt. Aber was ist das für ein Kaiser, der nicht mal selber lesen und schreiben kann? Stellen wir uns die Bundeskanzlerin vor, wenn sie Analphabet wäre. Ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, und Herr Jesus, der ist nach seiner Taufe auch selbst Lehrer geworden. In Lukas 4, Vers 14, können wir lesen, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und das Gerücht ging über ihn aus durch die ganze Umgebung. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen, und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Ja, sie erkennen ihn. Ja, das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Der hat doch so lange unter uns gelebt. Er hat hier mit unseren Kindern gespielt, als er jünger war. Er hat den Beruf seines Vaters erlernt. Er war ein gehorsamer Sohn, seinen Eltern untertan. Und wir können auch schlussfolgern, er war gebildet. Er lehrte in den Synagogen. Und hier lesen wir, ihm wird eine Rolle gereicht und er stand auf, um vorzulesen. Wer schon mal in der Synagoge war, der wird wissen oder sich erinnern, wenn aus Gottes Wort vorgelesen wird, stehen alle auf. In der Kirche ist es auch so. Wenn aus Gottes Wort gelesen wird, wird ehrfürchtig aufgestanden. Jesus stand auch und dann setzte er sich. Und alle Augen waren auf ihn gerichtet, auf ihn, den Lehrer. Es ist gut für euch, die ihr in die Schule kommt, oder die ein neues Schuljahr beginnt, wenn eure Augen auch auf den gerichtet sind, der da vorne lehrt, der euch unterrichtet. Und dass ihr die Ohren aufsperrt und die Augen und aufmerksam seid, um zu lernen. Und der Herr Jesus, der lehrte auch große Volksmengen. Lukas 9 können wir lesen von der Speisung der 5000. Hier hat er zuvor gelehrt. 5000 Männer waren es, dazu Frauen und noch die Kinder, vielleicht auch quirlige Kinder, die vielleicht nicht immer aufmerksam waren. Was muss das für eine Umgebung gewesen sein, wo der Herr Jesus ohne Technik, ohne Mikrofon und Verstärker und Lautsprecher von allen verstanden wurde? Er hatte sicher auch eine mächtige, durchdringende Stimme. Und er wurde gehört von allen. Er hat auch unterrichtet in kleineren Seminargruppen, seine 12 Jünger, die waren oft bei ihm und er hat sie gelehrt. Und sie haben auch viel nicht verstanden von dem, was er gesagt hat. Oder auch im Einzelunterricht, Johannes 3, Vers 1, da heißt es, es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Bei Nacht kam der einer zu dem Herrn Jesus, hat ihn rausgeklingelt aus dem Schlaf. Und Jesus war bereit, ihm Rede und Antwort zu stehen. Ich möchte euch vielleicht nicht raten, das mit eurem Klassenlehrer zu tun, bei Nacht an der Tür zu stehen. Ich habe da mal noch eine Frage, morgen schreiben wir eine Arbeit. Ich habe da Verschiedenes nicht verstanden. Können Sie mir das nochmal erklären? Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Ja, aber es war ja auch nicht irgendeiner. Es war ein Oberster der Juden und er sagt zu ihm Rabbi. Also Rabbi ist eigentlich schon mehr als ein Lehrer, schon ein oberster Gelehrter. Wir wissen, mit wir meint er die Pharisäer und Schriftgelehrten, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Also nicht nur er allein, sondern auch viele andere waren zu dieser Erkenntnis gekommen. Und ein Lehrer von Gott mit Vollmacht ausgerüstet. Aber er traute sich ihm halt nicht, in der Öffentlichkeit Jesus Dinge zu fragen, die ihn beschäftigt haben. Vielleicht ist es auch mit uns so, dass wir in der Stunde uns nicht getrauen, die Hand zu heben und den Lehrer zu fragen, weil wir dann vielleicht ausgelacht werden. Ey, hast du nicht aufgepasst? Das haben wir doch schon so oft behandelt. Hast du es nicht begriffen? Bist du vielleicht dumm? Schwach von Begriff? Ja, dann melde ich mich schon lieber gar nicht und frage dann irgendwie auf andere Weise, vielleicht auch meine Eltern oder Großeltern oder andere Mitschüler. Es kommt ja irgendwann mal der Moment, wo die Eltern auch den Kindern nicht mehr helfen können. Wo sie sagen müssen, tut mir leid, das hatten wir nicht in der Schule. Und du musst jetzt allein durch Selbststudium zurechtkommen. Schau in die Bücher hinein. Ja, der Herr Jesus war anerkannt in gelehrten Kreisen. Und der Rat auch an die Schulanfänger und alle, die vielleicht ein neues Schuljahr beginnen. Holt euch Rat, wenn ihr etwas nicht verstanden habt. Und den Vater im Himmel, den könnt ihr natürlich auch nachts aus dem Bett holen. Jetzt mal bildlich gesprochen. Das heißt auch, wenn du nachts nicht schlafen kannst, ob du jung oder alt bist, dann zähle keine Schafe, sondern rede mit dem Hirten. Der Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und meine Schafe hören meine Stimme. Tu das, wenn dich irgendetwas bedrückt und belastet. Oder wenn ihr als Eltern eure Kinder sucht abends und sie kommen nicht und ihr macht euch Sorgen. Redet mit dem Hirten, wissend, dass eure Kinder in guter Hand sind. Dass, so wie die Kinder gesungen haben, dass sie unter dem Schirm des Höchsten sind. Ja, der Schulanfang soll uns durch die Schultüte versüßt werden. Die Tüte kommt eigentlich, der Begriff kommt aus der Tüte von einem Horn. Wir kennen das ja manchmal von Hochzeiten. Da trägt das Mädchen einen Blumenkorb und der Junge trägt ein Horn, eigentlich ein Füllhorn, aus dem die Blumen genommen werden und verstreut. Dieses Horn war auch gleichzeitig eine Tüte und später wurde daraus die Tüte gemacht. Eine Tüte kann man auch ganz einfach machen aus Papier. Einfach so umfalten und dann zum Händler gehen. Und dann irgendwas hineinfüllen lassen. Und muss natürlich zu sein. Ja, das ist die älteste Form der Tüte. Seit 200 Jahren gibt es etwa die Schul- oder auch die Zuckertüte. Und jedes Kind freut sich darauf. Was gehört nun eigentlich in die Zuckertüte hinein? Oder es gibt auch das Sprichwort, das kommt mir nicht in die Tüte. Das möchte ich meinem Kind nicht antun. Oder wir sagen, das lasse ich mir nicht andrehen, das kaufe ich nicht. Wenn wir mit so einer Tüte zum Händler gehen oder der nimmt eine Tüte und früher gab es viele Warenlose, da konnte es auch sein, dass vielleicht unter den Rosinen auch ein paar schlechte waren, die waren unten. Und zu Hause haben wir es dann vielleicht erst gemerkt oder andere Dinge, dass wir uns irgendwas andrehen lassen. Und dann haben viele gesagt, aber das ist Betrug, das kommt mir nicht in die Tüte. Sprüche 6, Vers 16, will ich einige Dinge nennen. 6 Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind, und 7 sind seiner Seele ein Gräuel. Stolze Augen, falsche Zunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt, dem Zank zwischen Brüdern. Ja, natürlich sind das bildliche Dinge, die wir auch gar nicht in der Lage wären, in diese Tüte zu packen. Ich habe hier ein paar Dinge, die wir in die Tüte hineinpacken können. Natürlich brauchen wir in der Schule Bücher. Das ist hier ein Mathebuch. Das packen wir mal hinein. Dann hier Federmappe, wurde so genannt, obwohl keine Federn mehr drin sind, sind Stifte drin. Ja, sicherer Schulweg. Es gibt da von der Verkehrswacht Mützen. Ich habe keine gehabt, habe ich eben von der DK mal eine genommen. Die packen wir auch hinein in die Tüte. Schule soll auch Spaß machen. Manchmal wird das auch gespielt. Der Ball als Symbol für das Spiel. Spielend lernen. Ein Schaf, dass die Kinder wissen, der Herr ist mein Hirte. Er wird nichts mangeln. Ich bin unter seiner Hut. Er sorgt für mich. Die Uhr. Pünktlichkeit ist wichtig. Also man kann nicht irgendwann in die Schule kommen, wenn man ausgeschlafen hat, wenn man gerade Lust hat. Es ist eine gewisse Zeit gesetzt. Kinder sollten auch die Uhr kennen. Was kommt nicht in die Tüte? Das hier ist ein Likör. Hat in der Schule nichts zu suchen. Dann Kaugummi ist auch nicht besonders gut angesehen. Wir haben den dann oftmals unter die Tischplatte geklebt oder unter den Stuhl, nicht zur Nachahmung empfohlen. Streichhölzer, Schulanfänger zumindest noch nicht. Und auch später sollte man diese Dinge nicht mit in die Schule nehmen. Ebenso Feuerzeug, nicht erlaubt. Aber es ist gut, wenn man auf Notfälle vorbereitet ist. Da gibt es hier in der Apotheke Notfallset für Schulanfänger. Wichtig ist vor allem hier innen diese Karte, dass die ausgefüllt ist. Wenn mal was passiert, dass dann alle Beteiligten wissen, wo sind die Eltern, wen kann man anrufen, wo wohnen sie, Telefonnummer und so weiter. Sauberkeit und Ordnung ist wichtig. Dafür habe ich mal das Taschentuch. Als ich in die Schule kam, stand oftmals der Direktor und der Hausmeister am Eingang und alle mussten einen Kamm und Taschentuch vorzeigen. Ja, das ist heute nicht mehr so üblich. Das soll der Kamm sein. Spielzeug in der Schule ist auch nicht so erwünscht, zum Beispiel. Das ist noch ein altes Stück, ein Gameboy. Der sollte zu Hause bleiben. Oder auch Taschenmesser. Taschenmesser waren bei uns sehr beliebt in der Schule. Die Ranzen wurden immer mal kontrolliert und dann wurden die Taschenmesser weggenommen und die Eltern durften es dann abholen zum nächsten Elternabend. Da wurden dann diese Dinge vorn ausgestellt. Ich hatte gesagt, Schule soll Spaß machen. Der Ball war als Symbol für das Spiel, aber dieses Spiel, Skat, sollte nicht mitgenommen werden. das wurde auch regelmäßig entfernt. Aber wir haben es geschafft, selbst in der Stunde Karten zu spielen. Natürlich hat es der Lehrer gemerkt. Und dann ist noch etwas ganz wichtig, dass wir in der Schule fragen dürfen. Also wenn uns etwas auf dem Herzen liegt, dann sollten wir uns nicht schämen, in der Stunde zu fragen. Also besonders die Kinder. Natürlich auch die Erwachsenen, die dürfen immer wieder fragen, wenn sie etwas auf dem Herzen haben, ein Fragezeichen. Und wir haben ja davon gelesen, Herr Jesus saß mitten unter den Lehrern und befragte sie und alle waren erstaunt über seine Fragen und über seine Antworten. Es gibt ja mitunter auch dumme Fragen, die uns aufregen können. Als unser großer Sohn klein war, hat er mich geradezu gelöchert mit Fragen. Vati, warum ist denn der Schnee so kalt und warum sind die Schneeflocken weiß? Warum gibt es kleine und große Schneeflocken? Und warum fallen die von oben nach unten? Und manchmal, warum bleiben die kleben und andere nicht? Das hat mich manchmal aufgeregt. Und da kann man dann sagen, na jetzt ist aber Schluss. Und warum ist das so? Na, eben darum. Ja. Und auch wir sind beauftragt, vom Herrn Jesu als Lehrer zu arbeiten in dieser Welt. Da sagt ja seinen Jüngern, bevor er aufgenommen wird zu seinem Vater in die Herrlichkeit, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ja, das sagt er seinen Jüngern, lehret sie, geht hin, lehret sie alles, was ich euch geboten habe. Gut, dass wir die Bibel haben. Gut, dass es Menschen gab, die alles aufgeschrieben haben, was der Jesus gelehrt hat. Dass Gott ihnen das ins Gedächtnis eingegeben hat. Und auch wir dürfen es bewahren, dürfen immer wieder Gottes Wort zur Hand nehmen und dürfen daraus lernen. Lernen ein lebenslang. Als Schüler werden Lehrer und bleiben doch Lernende. Was es bedeutet, dem Herrn Jesus nachzufolgen, das wollen wir noch in einem Lied zum Ausdruck bringen. Es ist das Lied 255, wo es heißt, Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Die eigenen Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen heißt zu lernen, das Lied 255.
...755 ist die richtige Nummer.
Oh, Entschuldigung, ja. Wir wollen zusammen beten. Unser Herr, wir wollen dir Danke sagen. Wir haben dein Wort, wir können darin lesen, wir können es hören, wir können es verstehen. Du hast uns Verstand und Klugheit gegeben. Herr, wir haben dich gesehen als Jungen, als Kind, und du warst deinen Eltern untertan. Herr, du bist uns ein Vorbild. Schenke auch, dass wir das tun, dass wir unseren Eltern untertan sind, dass wir auf sie hören und dass wir dem himmlischen Vater untertan sind. Wir sind ja seine Kinder. Du hast uns zu dem gemacht. Wir danken dir, dass du uns lehren willst durch dein Wort. Und schenke, dass wir dein Wort aufnehmen in unseren Herzen, dass wir es bewahren und dass es Wurzeln schlägt und dass es Frucht bringt. Dazu segne uns. Segne uns und auch unsere Kinder. Amen.
Amen.
Ich darf euch jetzt noch unsere zwei Schulanfänger vorstellen, die wir in der Gemeinde haben dieses Jahr. Das ist der Daniel und der Julian. Ihr dürft mal mit vorkommen. Nicht so schüchtern, das ist nichts Schlimmes. Genau, das sind die zwei jungen Männer, die ihr nachher mit guten Wünschen verabschieden dürft und vielleicht auch mit dem einen oder anderen kleinen Geschenk, wenn ihr möchtet. Und vor allen Dingen viel wichtiger, die ihr in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten in eure Gebete einschließen könnt. Mir geht es immer so, dass ich das ganz schnell vergesse, für andere Leute auch vor dem Herrn Jesus einzustehen. Und jetzt habt ihr sie mal gesehen, habt was vor euch und ja, könnt die so mitnehmen. Vor uns, wo die Kindergruppe als Gesamtes vorne stand, da dachte ich, das ist auch ein schönes Bild, ein Reichtum, den wir auch als Gemeinde haben. Und ja, wenn er dann in den zwei, die zwei in euren Gebeten bedacht hat, auch die ganze Kindergruppe so mit durchzugehen, ist eigentlich eine Freude. Ja, ich darf euch jetzt sozusagen alles Gute zu eurem Schulstart von der Gemeinde wünschen. Ihr habt einen schönen Blumenstrauß, den ihr gleich kriegt, und ein Buch. Und in dem Buch, da ist ja viele Bilder drin. Und da könnt ihr einen Mann kennenlernen, von dem auch der Frank heute schon ganz kurz was erzählt hat, den Martin Luther. Der hat sich das nämlich ausgedacht, dass das gut wäre, wenn auch in Deutschland die Leute lesen könnten. Und ja, wünschen wir euch einfach einen guten Start in die Schule, dass ihr wisst, dass der Herr Jesus euch bewahrt. Und dass ihr das so erlebt. Ja. Jetzt gehe ich erstmal weg. Wer möchte zuerst? Der Daniel? Ah nee, jetzt habe ich gerade von Julian. Okay, jetzt ja, wünsche ich dir einen guten Schulstart, Julian, dass du fröhlich in die Schule gehen kannst. Ja? Und jetzt der Daniel. Genau. Und vielleicht, wenn die Fotos gemacht sind, dürft ihr euch wieder setzen und das vielleicht zweier noch für den Daniel, für den Julian einfach bitten, den Herrn Jesus, dass er sie bewahrt und auch für alle anderen, die neue Dinge anfangen. Das ist eine schwierige Zeit, auch wie wir es schon gelesen hatten. Man gibt seine Kinder ein Stück in eine Umwelt, die man nur noch ganz bedingt beeinflussen kann. Und da ist es einfach gut, wenn viele auch dahinter stehen und dort ja, im Gebet die Kinder immer wieder vor den Herrn Jesus tragen. Und vielleicht können wir das ein oder zwei miteinander noch tun.
Herr Jesus, es liegt uns am Herzen, dich zu bitten für den Daniel und den Julian, die nun in die Schule kommen. Sie wissen noch nicht alles, was auf sie zukommt, aber wir bitten dich, weil du alle Gefahren, alle Schwierigkeiten im Voraus siehst, deine schützenden Hände über sie zu halten. Und wir bitten dich auch für alle anderen, von dem wir heute hörten, die Schule beenden, die Studium beginnen, Lehre beginnen. Herr Jesus, sei bitte mit allen und schütze uns, denn wir brauchen deinen Schutz. Amen.
Amen.
Herr Jesus, wir wollen dich bitten für die Kinder der Deinen, dass du sie bewahrst, wenn sie in eine gottfremde Erziehung gehen. Schenk ihnen Weisheit, allen Eltern ihre Kinder zu erziehen. Und wir bitten für alle, die einen neuen Lebensabschnitt beginnen, dass du sie segnest. Auch wenn das nicht gesehen wird von der Welt, dass wir deine Kinder sind. Aber du siehst uns, unser Vater im Himmel. Und wir möchten dich ehren mit unserem Leben hier auf dieser Erde schon. Und dir gehorsam sein, die Jungen und auch die Alten. Das schenke uns. Amen.
Amen.
Ich will noch kurz was ansagen am Ende. Seit einigen Wochen hängt ja die Einladung draußen, dass Anneli und ich in 14 Tagen heiraten werden. Mich haben einige Geschwister nochmal gefragt, deswegen, vielleicht war es nicht ganz so deutlich draufgeschrieben, ihr seid alle ganz herzlich eingeladen, 15 Uhr zum Traugottesdienst, der findet hier im Saal statt, und anschließend nochmal zum Kaffee trinken. Fürs Kaffee würde ich gern noch eine Liste mit raushängen, dass Torten und Kuchen gern gebacken werden darf. Ihr könnt euch hier mit Name und ja, was ihr dann mitbringt, dort gern mit eintragen. Wie gesagt, in 14 Tagen, das ist der Samstag, der 7.9., 15 Uhr hier und anschließend mit Kaffee trinken.
Ja, dann wären wir am Ende der Stunde. Und es gibt noch zwei Sachen anzusagen. Das eine ist, am 2. September ist Seniorennachmittag, Thema Bundeslade. Das soll ich nochmal mit ansagen, also am 2. September. Und was noch wichtig wäre, am 31. August ist der Kinderausflug. Und es überlegt euch nochmal, wer mitfahren möchte. Draußen hängt noch eine Liste, die hängt heute noch da und wird dann aber abgenommen. Also wer sich noch nicht eingetragen hat, bitte da eintragen. Es soll nach Steinbach ins Erzgebirge gehen. Und die Einzelheiten stehen auch im Gemeindebrief. Also es wäre schön, wenn viele Leute mitkommen können, mit den Kindern zusammen, als große Gemeinschaft. Also am 31.8. ist das. Ansonsten, alle Gäste, nehmt Grüße mit von uns hier aus Chemnitz. Allen noch einen schönen Sonntag, eine schöne Feier noch, wenn noch Schulanfangsfeiern vielleicht sind. Und Gottes Segen in der neuen Woche. Gott befohlen und auf Wiedersehen.